Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Und ich freue mich auf den Mann, den etliche vielleicht nicht persönlich, dafür aber nackt kennen, weil er vor 25 Jahren im Bundestagswahlkampf mit Vollbart, sonst aber nicht so viel am Körper, für die Sozialdemokraten mit dem Spruch warb: eine ehrliche Haut. Seit knapp 20 Jahren ist er der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung und wir schauen heute zurück auf sein bisheriges Leben und auf das Bildungsjahr 2019. Herzlich willkommen, Thomas Krüger.
Herzlich willkommen.
Herr Krüger, wäre so ein aufsehenerregendes Plakat nochmal vonnöten, um der Bundeszentrale für politische Bildung einen PR-Schub zu geben?
Das glaube ich nicht. Das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren anders hinbekommen, nämlich durch gute Bildungsarbeit. Und das muss man nicht per Skandal machen, sondern indem man die verschiedenen Zielgruppen direkt anspricht und sie ernst nimmt. Und lange Zeit ist in der politischen Bildung sehr stark vom Reißbrett gearbeitet worden. Also klassische Formate, die immer wieder zum Leben erweckt worden sind, ob das nun Publikationen waren oder ob das Seminare und Veranstaltungen waren. Und wir haben es einfach mit einer immer heterogener werdenden Gesellschaft zu tun. Und da will jeder sein eigenes Format haben. In der politischen Bildung wird heute mit Glaubwürdigkeit bezahlt und nicht nur mit kognitiven Maßstäben gemessen.
Nur noch wenige Tage trennen Thomas Krüger von seinem Jubiläumsjahr, denn vor 20 Jahren machte Otto Schily aus dem Berliner Jugendsenator den Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung und entsandte sie von Berlin nach Bonn. Seither führen sie ein Pendlerleben. Damals, Herr Krüger, war der Gründungsauftrag für die Bundeszentrale, das war im Jahr 1952, bringt den Leuten Demokratie bei. Ist das noch zeitgemäß? Ist es längst überholt? Oder ist dieser Auftrag womöglich aktueller und wichtiger denn je?
Also ich würde schon sagen, dass politische Bildung keine Eintagsfliege ist. 1952, unmittelbar in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, hatten wir eine Situation, die geprägt war von Traumata, von Kriegstraumata, aber auch von der Verstrickung vieler Menschen in den Nationalsozialismus. Und die politische Bildung, die eigentlich ja sogar auf das Potsdamer Abkommen zurückgeht, da haben die Alliierten dem Nachkriegsdeutschland Demokratieerziehung vorgeschrieben, ging es salopp gesagt darum, aus Nazis Demokraten zu machen. Mhm. Und über die Jahre hinweg und auch durch den Generationswechsel hat sich eigentlich eine plurale und demokratische Gesellschaft herausgebildet, die allerdings immer ihre Schattenseiten hatte. Unausgesprochen, manchmal repräsentiert, oft nicht repräsentiert, aber latent waren undemokratische Haltungen und politische Einschätzungen eigentlich immer in diesem Land da. Und das ist in den letzten Jahren wieder zutage getreten und deshalb ist politische Bildung virulenter denn je und ein hochaktuelles Anliegen. Das zeigt sich übrigens auch darin, dass die Politik hinsichtlich der Ressourcen der politischen Bildung in Bund und Ländern eine immer stärkere Rolle einräumt. Wir haben im nächsten Jahr ein Rekordbudget, so viel hatten wir noch nie. Auch viele Landeszentralen berichten davon, dass die Landtage diese Diskussionen führen und sehr viel in politische Bildung investieren. Das ist ein gutes Zeichen für die Disziplin, aber ein durchwachsenes Zeichen, was den Zustand der Gesellschaft betrifft.
Das aktuelle Budget, wenn es denn noch aktuell ist, sind knapp 65 Millionen Euro, die der Staat der Bundeszentrale zur Verfügung stellt, um die Bürgerinnen und Bürger für Politik zu interessieren. Und da kommt jetzt noch was on top drauf?
Ja, wir haben im nächsten Jahr 82,5 Millionen Euro zur Verfügung. Dazu gehört unter anderem ein relativ gut ausgestattetes Programm, Zusammenhalt durch Teilhabe. Das ist politische Bildung im ländlichen Raum. Das ist eine der Herausforderungen, die sich in den letzten Jahren verstärkt abgezeichnet hat, weil wir neigen immer dazu, unsere politischen Services und Dienstleistungen in den urbanen Räumen zu distribuieren. Und in den ländlichen Räumen, da ist es bitter nötig. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen irgendwo in the middle of nowhere in Mecklenburg-Vorpommern und haben 40 Kilometer zum nächsten Bürgeramt zu fahren. Das stärkt nicht gerade das demokratische Bewusstsein der Menschen. Und da sozusagen stärker zu investieren, Formate zu entwickeln, die die politische Bildung zu den Menschen bringt, die sie gerne wollen, die sie nötig haben, weil die Leute interessieren sich schon für ihre politischen, historischen Kontexte und wollen gern beteiligt werden. Aber wenn man sie nicht mal adressiert, dann entstehen natürlich Verdrossenheitssituationen und Enttäuschungen.
Sie stecken das Geld ja in jede Menge Publikationen, Dokumentationen, Veranstaltungen, Seminare, Workshops, Studienreisen, Schulprojekte, analog, digital. Welche Aktion ist für Sie in diesem Jahr die wichtigste gewesen?
kann man schlecht sagen, aber für uns gibt es sozusagen eine der herausragendsten Erfolge der letzten Jahre, das ist der Wahl-O-Mat. Den kennen Sie sicherlich alle. Manche bringen das gar nicht mit der Bundeszentrale in Verbindung.
Ja.
Es ist aber ein Angebot der Bundeszentrale und das wahrscheinlich massenwirksamste überhaupt in der Geschichte dieser Institutionen. Über 82 Millionen Menschen haben dieses Angebot zu Landtagswahlen, Europawahlen oder Bundestagswahlen schon genutzt. Und in diesem Jahr hatten wir die Europawahlen und eine Rekordbeteiligung der Menschen, für die ist der Wahl-O-Mat, wenn man so will, zum demokratischen Volkssport geworden. Fast 10 Millionen Leute haben von diesem Angebot Gebrauch gemacht und sowas wie eine Orientierung gewonnen, weil Wahlprogramme liest man jetzt nicht jeden Tag. Das ist eine Textsorte, die wahrscheinlich eher für die jeweiligen Parteimitglieder geeignet ist und nicht unbedingt für einen breiten Leserkreis. Und der Wahl-O-Mat versucht durch einzelne Thesen die Unterschiede der Parteien visibel zu machen. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen in den letzten Jahren.
Wir hatten die Europawahl, wir hatten aber auch 70 Jahre Grundgesetz und da gab es von der Bundeszentrale für politische Bildung 10 Liebeserklärungen an das Grundgesetz, angefangen vom Kabarettisten über den Theologen bis hin zur Schriftstellerin. Warum lieben Sie das Grundgesetz?
Ich liebe das Grundgesetz, weil es mir Freiheitsrechte einräumt. Und das hat mit meiner Vergangenheit in der DDR zu tun. Die erste Hälfte meines Lebens, also genau 30 Jahre, habe ich in der DDR verbracht. Und da hatte ich alle diese Grundrechte nicht. Und das sozusagen mit 1989, 90 als Recht für einen selber zu wissen, befreit einen auch, in Streitgespräche zu gehen, was zu riskieren, Gesellschaft mitzugestalten und zu verändern. Und der mir wichtigste Grundgesetzartikel ist eben die Meinungsfreiheit. Und das heißt eben nicht nur, dass man Freiheit für die eigene Meinung hat, sondern dass man auch die Meinungsfreiheit anderer in der Gesellschaft respektieren und achten muss. Und das fällt uns manchmal ziemlich schwer.
Politische Bildung in der Schule, da wird sowas ja beigebracht, ist für viele eigentlich das A und O. Und da fand ich jetzt bemerkenswert, dass Sie, Thomas Krüger, in einem Interview für mehr politische Bildung bei Berufstätigen plädiert haben, um der Gefahr des Rechtsextremismus effektiver zu begegnen. Wieso sind Berufstätige für Sie die Problemgruppe Nummer eins?
Also das ist ein bisschen missverständlich rübergekommen. Also ich würde nicht sagen Problemgruppe Nummer eins, sondern berufstätige Menschen haben durch ihren Berufsalltag, den sie meistern, relativ viel zu tun. Sehr viel Zeitbudget geht dafür drauf. Die meisten haben auch eine Familie gegründet und investieren in ihre Familienzeit. Und da bleibt nicht mehr viel übrig für weitere politische Bildungsaktivitäten. Und deshalb ist es sehr wichtig zu gucken, was eigentlich integriert in den Berufsalltag an politischer Bildung stattfinden kann.
Mhm.
Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Betriebe und Gewerkschaften Betriebsvereinbarungen abschließen, wenn es beispielsweise Vorfälle von Antisemitismus gibt, dass man dann ein Seminar, eine Auseinandersetzung, eine Diskussion im betrieblichen Umfeld stattfinden lassen kann, wenn das so gewünscht ist. Und da würden wir uns eben auch als Bundeszentrale für politische Bildung beteiligen, Ressourcen zur Verfügung stellen, um eben solche Anstrengungen zu privilegieren und zu unterstützen.
Also das Unternehmen, der Arbeitgeber ist so das eine. An welcher Stellschraube würden Sie sonst noch drehen? Wo würden Sie sonst noch ansetzen, damit sich eben neben Job und Familie noch Zeit findet für politische Informationen oder auch Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen?
Also wir haben ja im Bildungsbereich den Unterschied zwischen drei verschiedenen grundsätzlichen Wegen. Der eine ist der formale Weg der politischen Bildung, das ist die klassische curriculare Verankerung im Schulunterricht. Das fängt an im Sek 1 und im Sek 2 Bereich. Mittlerweile diskutieren wir auch, ob wir politische Bildung nicht schon im Sachkundeunterricht im Grundschulbereich implementieren. Reicht dann bis hin zur beruflichen Bildung. Der nonformale Bildungsbereich meint dezidiert die außerschulische politische Bildung. Und dann gibt es einen dritten, neu in den Blick gekommenen Bereich, die informelle politische Bildung. Wir informieren uns ja schon lange auch über Medien, wir informieren uns im Internet, wir informieren uns in Diskussionen in Nachbarschaftskontexten, wo es gar keine professionellen politischen Bildner gibt, sondern wo wir gemeinsam über politische Fragen diskutieren, wie wir dieses oder jenes finden und so weiter. Und deshalb ist dieser informelle Bereich, glaube ich, heute einer der Schlüsselbereiche, weil die Menschen sind agiler und aktiver denn je. Sie beteiligen sich an politischen Diskussionen. Wir haben es eben nicht mit einer unpolitischen Gesellschaft zu tun, sondern in einem hohen Maße von politischer Aufmerksamkeit geprägten Gesellschaft, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Und für mich ist es deshalb sehr wichtig, in der politischen Bildung digitale Angebote der politischen Bildung zu unterbreiten, die auch zum Mitdiskutieren einladen, die zur Kontroverse einladen, weil letztendlich lebt politische Bildung immer von der Kontroverse. Wir brauchen keine Agitation und Propaganda, keine einheitliche politische Position, die wir alle akzeptieren sollen. Nein, wir leben in einer offenen Gesellschaft, in einer pluralen Gesellschaft. Und da ist es eben hilfreich, unterschiedliche Positionen zu haben und die auch wertzuschätzen.
Thomas Krüger ist heute unser Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Vor 60 Jahren in Buttstedt, Landkreis Sömmerda, Thüringen, geboren. Lehrer als Facharbeiter für Plaste oder Plastverarbeitung? Wie heißt das? Plaste?
Plast- und Elastverarbeitung.
Unter anderem Friedhofsgärtner, Mitglied in einer Punkband, Theologiestudent, Vikar, Mitgründer der Ost-SPD. Und hier muss ich mal kurz einhaken, der Rest kommt ja noch, weil mich Ihre Kindheit und Jugend in der DDR schon sehr interessieren, zumal Ihr Vater Pfarrer war. Herr Krüger, der Geist war evangelisch. Wie war die politische Überzeugung bei Ihnen zu Hause?
Die politische Überzeugung war SED-kritisch. Aber das war nicht so einfach, das in der DDR laut zu sagen und ist deshalb sehr informell hinter vorgehaltener Hand im Nachbarschaftskreis kommuniziert worden. Aber die Offiziellen wussten natürlich, dass dieses Elternhaus, diese Familie jetzt nicht gerade auf Linie war, um das mal so spitz zu sagen.
Wofür haben Sie gekämpft? Wofür haben Sie sich stark gemacht?
Ja, es ging darum, eigentlich die Grundwerte und Grundrechte, wie wir sie durch das Westfernsehen ja immer vermittelt bekommen haben, auch in der DDR einzufordern. Weshalb es kein Wunder ist, dass 1989 die Leute jetzt nicht in allererster Linie an die Wiedervereinigung dachten, jedenfalls die aus der Bürgerrechtsbewegung, sondern zunächst erstmal an die Demokratisierung der DDR. Mhm. Und das war das, was die meisten Menschen vermisst haben. Und in meinem Elternhaus kommt noch hinzu, dass meine Mutter als Westberlinerin eigentlich immer so den Geist Westberlins bei sich getragen hat. Sie kommt aus Reinickendorf und hat natürlich in den späten 50er Jahren auch den Geist Westberlins mitbekommen. Und da spielten die Sozialdemokraten damals eine große Rolle. Und das ist etwas, was ich auch als Kind vermittelt bekommen habe.
Sie haben ja am 7. Oktober 1989, also wirklich sehr kurz vor dem Mauerfall, die Sozialdemokratische Partei in der DDR mitgegründet, die SDP. War das Ziel der dritte Weg zum Sozialismus oder was wollten Sie erreichen?
Nein, das Ziel war schon erstmal eine demokratische DDR. Und in dem Kontext spielten natürlich Überlegungen eine Rolle, mit welchem Programm das am besten hinzubekommen war. Und das Programm für uns war, einen sozialdemokratischen Rahmen für diesen dritten Weg zu schaffen. Und deshalb diese Grundwerte der Sozialdemokratie, die haben mir immer gelegen und mit denen habe ich mich immer identifiziert. Auch wenn ich ehrlich gesagt in den 80er Jahren eher Sympathie für die revoltierenden Grünen im Bundestag hatte, die mit Turnschuhen aufgetreten sind und das große Maul riskiert haben. Das hat mich eigentlich sozusagen von der Ästhetik her sehr stark angesprochen, muss ich zugeben.
Das kann ich mir gut vorstellen. Waren Sie denn damals noch in der Punkphase oder wie sahen Sie ästhetisch so aus zu der Zeit?
Ich hatte einen Vollbart und sah aus wie ein russischer Anarchist des vorigen Jahrhunderts. Aber ich glaube sozusagen der entscheidende Punkt war, dass man versucht hat, sozusagen seinen eigenen glaubwürdigen Weg zu gehen in der DDR. Das ist, wie soll man das beschreiben? Es ist eine Entscheidung gewesen zwischen widerständigem Handeln, zwischen Widerspruch, den man geäußert hat und wo man sich von Tag zu Tag mehr getraut hat. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war es unter der Drucksituation immer auch dieser Versuch, ein richtiges Leben im Falschen zu führen, wenn ich das mal so salopp sagen darf, auch wenn Adorno das für unmöglich erklärt hat. Aber es war für uns eigentlich irgendwie alternativlos, irgendwie zurechtzukommen und nicht das Land zu verlassen, wie viele, die sich für die Ausreise aus der DDR entschieden haben. Da musste man eben sozusagen Kompromisse in Kauf nehmen. Und diese Kompromisse haben die Leute mehr oder weniger für sich gelten lassen. Und von Tag zu Tag haben wir eben auch mehr riskiert. Wenn ich Ihnen ein Beispiel erzählen darf. Wir haben 1989 im Mai damals in mehreren Ostberliner Bezirken die Stimmen nachgezählt bei der Kommunalwahl, weil wir natürlich den SED-Oberen nicht geglaubt haben, dass das mit rechten Dingen zugeht. Und es sind immer zwei Leute in jedes Wahllokal gegangen, weil Stimmenauszählungen war ein öffentliches Recht. Man durfte laut Wahlgesetz der DDR daran teilnehmen. Und wir haben dann diese Ergebnisse zusammengetragen und tatsächlich beweisen können, dass das verkündete Wahlergebnis für diese Wahlkreise gefälscht war. Und das ist sozusagen ein mutiger Schritt von den Leuten gewesen. Aber es war auch eine Party.
Ja.
Es war also wirklich eine Stimmung, die davon Rechnung getragen hat, dass man sich nicht mehr alles gefallen gelassen hat.
Ja.
Und das war viel Motivation, eben auch selber in die Politik einzusteigen.
Wir haben dieses Jahr 30 Jahre Mauerfall gefeiert, / auch kritisch begleitet. Und die Bundeszentrale für politische Bildung hat das natürlich auch hoch und runter mit ganz vielen Aktionen begleitet. Waren Sie eigentlich nach der Wende auch ein bisschen enttäuscht, dass es zur Wende gekommen ist?
Ich war eigentlich überhaupt nicht enttäuscht, sondern euphorisiert. Aber es gab einen Moment, wo ich mich neu erfinden musste. Und das passierte eigentlich, sagen wir mal, zwischen dem Fall der Mauer und der Volkskammerwahl am 18. März 1990. Da war eigentlich klar, dass diese Utopie, einen dritten Weg einzuschlagen, nicht auf eine Mehrheit in der Gesellschaft stößt. Und dann musst du dir selber die Frage beantworten, gehst du jetzt diesen Weg mit und gestaltest das, was die Mehrheit will, mit, oder ziehst du dich sozusagen aus Enttäuschung aus dem politischen Bereich zurück? Ich habe mich für Ersteres entschieden und natürlich irgendwie das Gefühl gehabt, verrätst du jetzt deine Ideale, aber auf der anderen Seite ist die Gestaltung, also das sich einbringen, die Übernahme von Verantwortung ja auch wichtig. Und mir war es eben wichtig, sozusagen von diesem Geist auch der Bürgerrechtsbewegung etwas in die praktische Politik einfließen zu lassen. Ich habe mich zum Beispiel nie festnageln lassen auf irgendwelche historischen Themen in der Politik. Also nach dem Motto, die Ossis können sich mal mit der Geschichte der DDR und der Aufarbeitung der Stasi beschäftigen. Das ist zwar sehr wichtig gewesen, aber wichtig ist auch die politische Partizipation.
Und Thomas Krüger, die politische Partizipation erwarten Sie ja auch oder möchten Sie ermöglichen Kindern. Also Sie sind ja nach der Wende Senator für Jugend und Familie geworden und haben 1991 Berlins erstes Kinderparlament mitorganisiert und sich dann von da an einmal im Monat von Kindern offiziell beraten lassen. Warum haben Sie das gemacht? Und vor allen Dingen, was davon haben Sie übernommen?
Für mich war Politik immer Beteiligung. Das ist das, was ich selber von Politik erwartet habe, eingefordert habe und natürlich, als ich dann selber Verantwortung hatte, auch eingeräumt habe. Wir haben einfach vis-à-vis von meinem Senatorenbüro ein Kinderberatungsbüro eingerichtet, wo alle möglichen Kinder kommen konnten und ihre Anliegen vortragen konnten. Und ein paar haben wir auch sofort umsetzen können. Eins zum Beispiel, was mir persönlich nicht aufgefallen ist und offenbar meine Mitarbeiter damals in der Senatsverwaltung auch kein Problem damit hatten. Das war die Taschengeldzuteilung von Kindern, die in Kinderheimen untergebracht waren. Und wir erinnern uns ja alle, dass die Gehälter und Löhne damals 40 und dann 60% der Westlöhne waren. Und so hat man das auch mit dem Taschengeld für die Kinder in den Kinderheimen gemacht. Und es ist natürlich absurd, ein Taschengeld noch auf 60% zu reduzieren. Mhm. Da haben wir dann sehr schnell mit den Verantwortlichen in unserer Verwaltung gesprochen und ein einheitliches Taschengeld für die Kinder in Kinderheimen festgelegt. Das ist sozusagen eine politische Intervention von Kindern selber gewesen. Da kam eine Delegation von Heimkinder aus einem Kinderheim und die haben gesagt, hey, das kann so nicht weitergehen.
Obwohl der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, vor seiner politischen Karriere in Berlin und Eisenach als Vikar gearbeitet hat, haben Sie im Bahai-Ritus Ihre Frau Brigitte Zeitelmann geheiratet. Weil der evangelische Glaube nicht mehr trug oder warum? So eine ganz andere Religion und so eine ganz andere Zeremonie.
Also das hat bei mir eher Gründe gehabt, eine andere Religion auch zu respektieren. Wir haben in unserem Land Religionsfreiheit. Und das war für mich überhaupt keine Frage. Das zu respektieren heißt eben auch, an dieser anderen Religionsausübung teilzuhaben.
Wie ist der Bahai-Ritus?
Die Bahai-Religion kommt aus dem 19. Jahrhundert und ist eine Modernisierungsform im Kontext des Islam gewesen und da vor allem ein sehr stark prophetisch geprägtes religiöses Verständnis. Es gab einen Propheten namens Baha'u'llah, der im 19. Jahrhundert in Erscheinung getreten ist und der die, wenn man so will, Theologie der Bahá'í-Religion als nicht klerikale Religion interpretiert und sehr viele Modernisierungsaspekte, beispielsweise die Gleichberechtigung von Mann und Frau, thematisiert hat und auf die Tagesordnung gesetzt hat. Also etwas, was heute gang und gäbe ist, was aber nicht unbedingt in der Religion des Islam heute vorherrscht. Und die Religion der Bahá'í ist deshalb vor allem in den islamischen Ländern sehr stark von Verfolgung bedroht und hat ihr Zentrum im Übrigen in Haifa in Israel.
Gab es denn bei diesem Ritus schon noch einen Geistlichen, der sie dann als Mann und Frau getraut hat, oder geht das dann ganz ohne?
Nein, das sind dann genauso Anhänger der Religion des Bahá'í, die das sozusagen als Mitgläubige der Religion erledigen und Texte aus den prophetischen Schriften verlesen.
Ich musste schon ein bisschen lachen, weil Ihre Frau ja Tochter eines CSU-Abgeordneten ist. War der bei der Hochzeit dabei?
Natürlich waren die alle dabei und die haben sich alle die Augen gerieben.
Also da gehen schon religiöse und politische Standpunkte wild durcheinander in der Familie. Ja. Haifa ist ein gutes Stichwort. Sie waren gerade in Israel mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Was war Ziel der Reise? Was haben Sie geguckt?
Also zunächst erstmal muss man ja sagen, dass die Bundeszentrale für politische Bildung seit 1962 diese Israel-Studienreisen organisiert und das bereits im Jahr, bevor überhaupt die diplomatische Beziehungen aufgenommen worden sind. Politische Bildner waren es damals, die gesagt haben, dass politische Bildung auch hinsichtlich der Holocaust-Reflexion stattfinden muss und in dem Zusammenhang es großen Bedarf in der deutschen Gesellschaft gibt und es nicht nur in Deutschland stattfinden darf, sondern auch Begegnungen mit der israelischen Gesellschaft stattfinden sollen. Und wir machen diese Reisen auch heute noch. Sie sind sehr beliebt und begehrt. Und wir haben in diesem Jahr eine Reise gemacht unter dem Titel »Die Welt neu denken« auf den Spuren von 100 Jahre Bauhaus. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass einige der Bauhausarchitekten, weil sie Juden waren, sich dann auch für Israel entschieden haben. Der Architekt Ariel Sharon, einer der bekanntesten Bauhäusler, hat zum Beispiel den Generalraumplan für Israel erstellt. Viele andere Architekten waren auch dabei. Aber in Wirklichkeit muss man sagen, ist Tel Aviv, die weiße Stadt Tel Avivs, nicht wirklich eine Bauhausstadt. Es gibt zwar Spuren des Bauhauses, die man dort erkennt, aber dominierend ist der sogenannte internationale Stil, weil viele Architekten aus allen Teilen der Welt ihre Philosophien mitbrachten und dort realisiert haben. Dagegen findet man in einigen Kibbuzim durchaus dezidiert diese Bauhaustradition noch vor. Da spielt vor allem die Schule von Hans Meyer eine sehr starke Rolle, der Bauen und Planen als soziales Gestalten verstanden hat. Und dem sind wir versucht zu folgen in Israel, haben viele hochinteressante Gesprächspartner kennengelernt und uns einen Zugang zu dieser Thematik verschafft. Und wenn man sich dann auch überlegt, dass Ariel Sharon in seinem späten Alter die Fackel weitergetragen hat und den größten Campus in Afrika, nämlich in der Nähe von Lagos, in Nife, gebaut hat und da auch die Bauhausspuren vorzufinden sind, dann ist das einfach eine großartige Geschichte, die wir so alle miteinander auch reflektieren sollten.
Wer kann an einer solchen Reise teilnehmen? Wird das gelost oder muss man einfach nur genug Geld haben, um mitreisen zu dürfen?
Also diese Reisen werden stark subventioniert von der Bundeszentrale, weil es sich hier auch um politische Bildung handelt und die politische Bildung uns was wert ist. Aber der entscheidende Punkt ist, dass die Reisen ausgeschrieben werden. Und jedes Jahr, Anfang des Jahres, schreiben wir diese Reisen aus und dann melden sich Leute, die Interesse haben. Wir definieren natürlich auch Zielgruppen, an die sich diese Themen richten. Das sind Journalisten, das sind Lehrkräfte, das sind Dozenten der Erwachsenenbildung, aber auch politisch interessierte Menschen, die sich bei der einen oder anderen Reise bewerben, Leute von Stiftungen. Und jetzt bei dieser Bauhausreise waren es vor allem Architekten, Stadtplaner und Journalisten, die wir angesprochen haben und die auch sich für diese Reise beworben hatten. Wir konnten nur jeden vierten berücksichtigen, weil es immer mehr Interessen gibt, als tatsächlich realisierbar sind, weil die Gruppen natürlich auch eine bestimmte Größe nur haben können. Aber man kann sich ja dann bei der nächsten Reise bewerben. Und so kommt jeder mal zum Zug.
Als unser heutiger Gast bei Deutschlandfunk Kultur Thomas Krüger im Jahr 2000 die Leitung der Bundeszentrale für politische Bildung übernahm, da hat er die Organisation ziemlich umgebaut. Es gab Antirassismus-Kampagnen mit Spielern vom FC Bayern. Es gab Aktionen gegen rechts mit Christoph Schlingensief und ehemaligen Neonazis. Es gab die geniale Idee, Sie haben sie vorhin erwähnt, zum Wahl-O-Mat, der internetbasierten Entscheidungshilfe vor den Wahlen. Und es gibt die Kooperation mit Influencern, weil sie sagen, YouTube ist das Leitmedium von Jugendlichen. Auf wen setzen Sie da bei der Zusammenarbeit?
Also wir haben eigentlich bei der Modernisierung der politischen Bildung in der Bundeszentrale von Anfang an immer von den Menschen her argumentiert und eben darüber nachgedacht, die wir erreichen wollen. Und die kann man nicht pauschalisieren, also mit Produkten, die viel Text transportieren und ähnliches. Wir haben zwar, kennen Sie sicherlich alle, die sogenannten schwarzen Hefte in unserem Angebot. Übrigens länger als es die, das muss ich auch erstmal lernen, länger als die ganze Institution existiert. Also die ersten schwarzen Hefte sind vor der Gründung der Bundeszentrale herausgegeben worden und sind natürlich auch bekannter als die Institution selber.
Das waren wahre Bleiwüsten, wo lauter kluge Sachen drin
Bleiwüsten und es ist mir gelungen, den Vierfarbdruck in diesen Heften durchzusetzen und den Zeilenabstand zu vergrößern. Viel mehr Revolution hat dieses Format nicht vertragen, weil es wahnsinnig viele Anhänger hat und nach wie vor in den Schulen und auch im Grundstudium ein sehr beliebtes Instrument ist, Einleitungswissen oder ein erstes vertieftes Wissen zu einer bestimmten Frage zu generieren.
Mhm. Aber das Digitale ist natürlich für viele.
Das Digitale spielt heute natürlich die Schlüsselrolle. Und Sie haben nach den Influencern gefragt. Das machen wir jetzt seit vielleicht 7, 8 Jahren mit unterschiedlichem Erfolg. Wir haben zusammen mit YouTubern das Thema Antirassismus, YouTuber gegen Rechts, YouTuber gegen Nazis hieß das erste Projekt, auf den Weg gebracht. Und um das kurz zu erinnern, das war eine ganz simple Idee, die uns jemand empfohlen hatte zu realisieren, nämlich den Rap-Song eines Düsseldorfer deutsch-asiatischen Rappers. Blumio heißt der, Hey Mr. Nazi heißt der Song, 14 Millionen Mal im YouTube geklickt. Das heißt, kennt jeder, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und das haben wir genommen als Schablone, wo jeder andere YouTuber, und das war Bullshit TV und Simon Dessous und Le Floyd und wie sie alle heißen, die haben quasi ihre Coverversion zu diesem Projekt gemacht. Heute sagt man Remix und nicht Coverversion, aber für die Oldtimer, die können mit Coverversion mehr anfangen. Jedenfalls haben die sozusagen jeweils ihre eigene Variante zu dem Song ins Netz gestellt. Alle 3 Tage kam ein neuer Song. Und in der Zeit dieser 3,5 Wochen Kampagne haben 4,5 Millionen Leute diese Videos sich angeschaut. 4,5 Millionen Leute. Und keine einzige Notiz ist in den Printmedien oder in den klassischen elektronischen Medien davon genommen worden. Das zeigt, wie sich unser mediales Verhalten ausdifferenziert hat. Und heute spielen eben die digitalen Medien bei jungen Leuten eine enorme, wichtige Rolle. Wir sind deshalb neben diesen Webvideo-Formaten auch in Messenger-Formate hineingegangen. Einer der großen Treffer war seit der letzten Bundestagswahl das Format Deine tägliche Dosis Politik. Die bekommt man früh als WhatsApp aufgespielt oder als Messenger aufgespielt. Man kann sich da abonnieren und bekommt quasi früh um 7 die Tagesthemen ganz kurz zusammengefasst, sodass man mitreden kann, dass man in politischen Angelegenheiten mitdiskutieren kann. Jetzt zu 30 Jahre Mauerfall hatten wir der Mauerfall und ich eine Geschichte einer Ostdeutschen, die über die Zeit der friedlichen Revolution jeden Tag berichtet hat, was es da an Neuen gab. Das waren ja Tage, an denen ganze Jahre vergingen. Damals 1989. Und ein bisschen von dem Gefühl rüberzubringen und einer jungen Generation, die alle erst danach geboren sind, das zu vermitteln, was da eigentlich in diesem Land passiert ist, das war das Anliegen dieses Projektes. Und so geht es eigentlich immer weiter. Wir versuchen, die digitalen Medien eben auszureizen und da neue Formate zu entwickeln, die Menschen wirklich interessieren und ansprechen. Und ja, ich glaube, mit ganz gutem Erfolg.
Das werden Sie im neuen Jahr natürlich auch versuchen. Der Haushalt fürs kommende Jahr ist in trockenen Tüchern. 150 Milliarden Euro für Arbeit und Soziales, 45 Milliarden für Verteidigung, 18 Milliarden für Forschung und Bildung. Sagen Sie ja, 18 Milliarden Forschung, Bildung ist schon fein und wir haben ja sowieso unser Budget auch erhöht bekommen. Oder würden Sie sagen, Leute, da müssen wir noch mal ein bisschen besser drüber nachdenken.
Also für Bildung kann man nicht genug tun. Das muss man erstmal vorneweg sagen. Aber die Anstrengungen sowohl von Bund als auch von Ländern sind sichtbar. Und der Weg in die richtige Richtung ist eingeschlagen. Aber es gibt trotzdem noch Desiderate, wo wir einfach mehr tun müssen. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Die berufliche Bildung sieht auch politische Bildung vor. Aber leider wird in der Praxis im berufsbildenden Bereich sehr viel von fachfremden Lehrern unterrichtet und politische Bildung eher stiefmütterlich realisiert im Kontext der Berufsbildung. Und da kann man echt mehr machen. Das ist für viele junge Menschen sozusagen die letzte Möglichkeit, sich mit Fragen der politischen Bildung im formalen Bildungsbereich zu befassen und auseinanderzusetzen. Und da mehr zu tun, ist dringend notwendig, weil wir alle wissen, dass gerade in den politikdistanzierten Bereichen viele Menschen in der beruflichen Ausbildung auch unterwegs sind. Und diese Chancen zu nutzen, eben politische Bildung nicht als Anhängsel von Berufspädagogik zu begreifen, sondern kritisches Denken auch im beruflichen Alltag eine ganz wichtige Schlüsselressource ist, das ist, glaube ich, stärker in den Blick zu nehmen. Und auf diese Art und Weise gehen uns die Aufgaben überhaupt nicht aus. Der Bildungsbereich muss weiter öffentliches Thema bleiben und wir müssen an die wunden Punkte ran, wo wir eben noch nicht gut sind, noch nicht gut genug sind.
Ihr Credo heißt, Demokratie braucht Vielfalt. Migranten sorgen für Vielfalt, Herr Krüger, die AfD sorgt für Vielfalt, das ultralinke Spektrum, zig Einzelgruppen. Wie können wir es eigentlich schaffen, andere Meinungen auszuhalten, ohne unsere eigenen Überzeugungen über Bord zu werfen?
Ja, ich glaube, wir brauchen eine Kultur des Zuhörens und nicht nur eine Kultur der Selbstbehauptung oder des Ellenbogens. Und mir scheint, dass wir da in dem politischen Alltag Nachholbedarf haben. Es bringt überhaupt nichts, sozusagen auf seiner eigenen Position zu bestehen. Es bringt aber sehr viel, den anderen zuzuhören und Unterschiede zu seiner eigenen Position visibel zu machen. Das heißt auch widersprechen, wenn rassistische und diskriminierende Äußerungen gemacht werden, die nicht hinzunehmen sind, die auch dem Geist des Grundgesetzes widersprechen. Und insofern ist politische Bildung eben nie eine neutrale Veranstaltung. Es gibt altkluge Leute, die heute sagen, ja, politische Bildung muss wieder neutral werden. Aber politische Bildung war nie neutral, sondern sie war und ist immer normativ. Und normativ heißt in diesem Zusammenhang, dass sie sich am Grundgesetz orientiert, an den Werten des Grundgesetzes und versucht, die Spielräume des Grundgesetzes auch entsprechend durchzubuchstabieren, was die Öffentlichkeit und die Strukturierung der Öffentlichkeit insgesamt betrifft. Da können wir in der politischen Bildung eine Menge an Beiträgen leisten, miteinander diskutieren, zuhören, aber das Kontroversitätsprinzip hochhalten. Das heißt, dass nicht jeder einer Meinung sein muss, dass unterschiedliche Meinungen zu demokratischen und offenen Gesellschaften dazugehören. Das, glaube ich, ist sehr wichtig und das muss man immer wieder wie eine Fackel vor sich hertragen.
Nächstes Jahr sind Sie 20 Jahre lang schon Chef der Bundeszentrale für politische Bildung. Werden Sie es feiern?
Das weiß ich noch nicht, ob ich es feiern werde. In jedem Fall sozusagen für mich selber ist wichtig, dass ich nicht müde werde. Und ich habe mir geschworen, wenn ich müde werde in dem Amt, dann gehe ich lieber selber, bevor ich gegangen werde. Es gibt aber so viel zu tun und so viele tolle Kollegen, die in der politischen Bildung unterwegs sind, in der Institution, in der Bundeszentrale selber, aber auch im freien Bereich, bei vielen Trägern der politischen Bildung. Und was mich überrascht, sind auch wahnsinnig viele engagierte Leute unterwegs, die sich an politischen Bildungsdiskussionen beteiligen und sie organisieren, die eigentlich überhaupt nicht professionell mit der Disziplin zu tun haben. Und das ist ein sehr ermutigendes Zeichen, dass es zurzeit so etwas wie eine Konjunktursituation für politische Bildung gibt. Und wenn die umschlägt in eine Konjunktur für die Demokratie, dann haben wir alle viel richtig gemacht.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie hellwach bleiben und ich wünsche Ihnen auch eine schöne Jubiläumsfeier, die ordentlich Werbung für die Bundeszentrale für politische Bildung macht. Dankeschön fürs Gespräch, Thomas Krüger.
Danke Ihnen auch.